SWR 2 Leben.
Der Alle ist der Fall. Jetzt muss man gerade gucken. So, da habe ich ja. Ja, das war Beleidigung und üble Nachrede. Wobei der auch noch sich in der Familie abspielte. Familienstreitigkeiten sind übrigens die aus meiner Erfahrung her besonders schwierig sind, weil wenn eine Familie es bis nötig hat, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen, dann ist klar, dann sind manche Sachen, die ich über 10 Jahre da aufgebaut habe. Ne?
Lothar Schuhn, Schiedsmann in der Verbandsgemeinde Obere Kill in der Eifel seit 2003.
Und dann kann es sein, dass man einen Vergleich hat und dann in letzter Sekunde kommt dann wieder ein einziger Satz. Ja, wenn du dem Opa damals nicht die 50 Mark aus dem Nachttischschränkchen geklaut hättest, würden wir jetzt hier nicht sitzen. Und dann wieder ist er gar nicht wahr und dann ist alles vorbei. Ne?
Es fehlt wohl oft einfach der Mut oder die Gabe, einfach sich mal zusammenzusetzen, den Gegenüber offen anzusprechen. Aber sehr viele Fälle, die bei mir landen, die sind uralt. Da wissen die manchmal gar nicht, woher eigentlich dieser Streit angefangen hat.
Alfred Pick, Schiedsmann in der Verbandsgemeinde Arzfeld in der Eifel seit 2015.
Ich hatte vor kurzem noch Leute sitzen, die hatten mit ihren eigenen Kinderstreiter, die brachten Briefe mit, die sind 1998 vom Anwalt schon geschrieben worden. Und die kommen da einfach nicht in die Pötte, dass sie da ein Stück weiterkommen.
Jeder glaubt im Recht zu sein, die Fronten sind total verhärtet. Ein klassischer Fall für ein Schiedsverfahren. Womit sich der Schiedsmann ansonsten beschäftigt, Lothar Schuhn.
Also man muss generell unterscheiden, es gibt zwei Gebiete, einmal Zivilrecht, das ist Verleumdung, Beleidigung, üble Nachrede und Hausfriedensbruch, Verletzung des Briefgeheimnisses bis hin zur leichten Körperverletzung. Und das sind also die strafrechtlichen Sachen. Und dann gibt es so der übliche Streit zwischen Nachbarn. Und da sind es meistens Streitigkeiten an der Grenze. Bäume, Sträucher und Hecken. Wenn die Bäume mal gepflanzt werden, dann gut, die sind immer schön klein. Und der Nachbar ist vielleicht auch noch damit einverstanden, dann irgendwann werden die Bäume dann groß und wachsen über die Grenze oder der Nachbar wechselt. Das sind so die üblichen Streitigkeiten.
Ganz wichtig beim Schiedsverfahren ist ja, dass ich kein Richter bin, ich spreche kein Urteil, sondern versuche, die zwei Parteien zusammenzuführen, dass die eine einvernehmliche Lösung finden, womit dann beide Seiten auch leben können.
Und was kann einer tun, wenn ihn der Baum des Nachbarn stört?
Der meldet sich also dann und stellt dann auch offiziell einen Antrag auf ein Schiedsverfahren. Und wenn der Antragsgegner dann in der gleichen Verbandsgemeinde wohnt, das ist also die Voraussetzung. Weil wenn der Antragsgegner jetzt in München wohnt, den kann ich also nicht bitten, hier hinzukommen. Aber bei Grenzstreitigkeiten ist es ja logisch, dass es meistens regional auch nah ist. Gut, dann setze ich halt eben einen Termin fest in der Verbandsgemeinde, manchmal auch im Jugend- und Dorfgemeinschaftshaus der jeweiligen Ortsgemeinde, und das ist dann eher die Ausnahme. Und dann schicke ich die Ladung raus und hoffe dann halt, wenn die Parteien dann erscheinen, dass es zu einem Vergleich kommt.
Also in der Regel treffen wir uns hier bei mir zu Hause. Von daher sagte ich eben, dass Sie kommen jetzt in die Amtsstube. Ich habe es auch schon in der Verbandsgemeinde gemacht oder in Gemeindehäusern. Der Verbandsgemeinde hat so ein bisschen den Nachteil, je nachdem, wer das dann ist. Da sieht natürlich jeder ein Schiedsverfahren, der kommt und der kommt. Und hier sind wir ein bisschen mehr unter uns. Wichtig ist immer für den Schiedsmann, dass er auch Hausherr ist. Das wäre ich zwar in der Verbandsgemeinde auch, aber auch das ist wichtig.
Hausherr sein bedeutet im Extremfall auch, jemandem Hausverbot erteilen zu können, wenn es sein muss, erzählt Alfred Pick. Bei ihm ist es soweit aber noch nie gekommen.
Nein, Gott sei Dank noch nicht. Ich habe mal einmal ein bisschen lauter werden müssen, aber ansonsten hatte ich immer Glück. Es gibt zwar schon ein bisschen energischere Diskussionen, aber nicht, dass ich jetzt hätte ernsthaft eingreifen müssen.
Was war denn das für eine Situation, in der es energischer wurde?
Ja, da gab es ein bisschen Verärgerung. Der Antragsgegner war ein bisschen unentspannt. Der war schon sehr verärgert, weil der Antragsteller schon bei mir in der Wohnung war. Der schrie schon draußen, ich lehne alles ab, ich erkenne das nicht an, der andere ist hier bevorteilt. Dann hatte er allerdings Gott sei Dank auch einen Anwalt dabei, der hat dann auch ein bisschen gebremst, sodass wir dann schnell wieder Ruhe hatten.
Man kann sich auch einen Anwalt mitbringen zu so einem Schiedsverfahren.
Ja, man kann sich einen Anwalt mitbringen. Der Unterschied allerdings zu Gericht, die betroffenen Personen verhandeln. Der Anwalt kann also nur beraten. Der Anwalt kann nicht in der Regel für seinen Mandanten das Wort führen, sondern er kann sich beraten mit ihm.
Worum ging es denn in diesem speziellen Fall, in dem es ein bisschen höher herging?
Da war in der Nachbarschaft jemand, der hatte Hunde, und dann ging es zuerst darum, dass die Hunde zu laut gebellt haben, dann hat er es abgestellt, dann war der Geruch zu, und dann gab es so eine Serie. Aber Ausgangspunkt war ein lautes Hundegebell.
Nicht jedes Schiedsverfahren ist erfolgreich, Alfred Pick.
Ich war dann sogar großzügig, wir haben zweimal noch einen Folgetermin angesetzt, weil der Beschuldigte auch gesagt hat, ich tue was da dran, aber das will ich dann erst mal wissen, ging da so ein bisschen hin und her. Das hat ja ein bisschen hingezogen, wir sind aber auch nicht zu einer Lösung gekommen, ist dann vor Gericht gelandet. Aber auch da war der Antragsgegner unentspannt, weil ich habe jetzt zufällig den Rechtsanwalt getroffen, der hat gesagt, er hat das Mandat niedergelegt.
Manchmal, sagen wir, wenn es jetzt um Beleidigungen geht, dann ist das Klima manchmal auch schon sehr, sehr stark vergiftet. Ich hatte einmal ein Verfahren, die wollten sich weder an einen gemeinsamen Tisch setzen, und dann hieß es, ne, ich setze mich nicht mit denen an den Tisch, und es hat sowieso keinen Zweck. Und nach 2,5 Stunden, ja, dann waren die per Du und haben sich gegenseitig zum Essen eingeladen. Da freut man sich selber natürlich dann über diesen Erfolg. Ne? Gut, und dann vor allem versuche ich den Parteien dann immer klar zu machen, dass es letztendlich in der Regel meistens um Nachbarschaftsfrieden geht. Ne? Wenn jemand kommt, dann hat dann schon das Nachbarrecht von Rheinland-Pfalz genau studiert und sagt, ihm geht es gar nicht so um die Zentimeter, ihm geht es ums Prinzip. Gut, dann könnte man eigentlich schon die Verhandlung einstellen. Wenn es jemand ums Prinzip geht, ne, dann heißt es ja auch, der ist zu keinem Kompromiss bereit.
Ja, manchmal ist es erschreckend. Ich habe ein älteres Ehepaar gehabt, die haben mit ihrem Nachbar 25 Jahre lang kein Wort geredet. Da hatte ich allerdings Glück. Da kam der Nachbar rein und gab beiden die Hand. Und da waren sie wohl so erstaunt darüber, dass er ihnen die Hand gab. Dann haben wir darüber geredet. Wir waren auch ganz kurz vor der Einigung. Das ist allerdings daran dann gescheitert. Die Leute waren schon relativ alt und sollten da Bäume entfernen. Die waren einfach auch praktisch überfordert. Wie gehen wir das an? Und haben da so ein bisschen Angst gekriegt. Haben gesagt, nein, wir machen gar nichts. Wir sind jetzt so alt, wir lassen alles.
Schon so lange schwelte da dieser Streit zwischen den Betroffenen.
Ja, ja. Da ging es eigentlich, ich weiß nicht, ob ich das so kurz erzählt kriege, die Elternleute kamen aus der Stadt, wollten ein Grundstück kaufen mit Haus beim Holländer. Und dann ging aber irgendwie nicht voran, sind preiswohnstätt einig. Und dann verging ein Jahr und dann kamen sie nochmal zusammen und dann ging das plötzlich. Dann haben die das Haus gekauft mit dem Grundstück, zogen ein und waren erstaunt, dass da plötzlich Bagger kam. Was hatte der Holländer gemacht? Der hatte eine Parzelle verkauft. Und das war denen beim Kaufvertrag gar nicht aufgefallen. Die waren stinksam auf den, der den gebaut hatte. Und der wusste auch von dem Vorgang gar nichts. Das hat schon hier mal rausgestellt, dass eigentlich dieser Streit auf einem 25-jährigen Missverständnis beruht.
Und wie ist das dann aufgegangen?
Ja gut, sagen wir, da waren jetzt Fakten geschaffen. Das, was das Schiedsverfahren betraf, das war, wie ich eben so andeute, es ging da um hohe Bäume und die alten Leute haben gesagt, ich glaube, die haben sich einfach ein bisschen gedrückt, weil sie da nicht dran gehen wollen. Das wäre nämlich ziemlich schwierig, wenn ständig Bäume hoch von 25 Meter fichten, die zwischen zwei Häuser stehen. Das fällt sich auch alles nicht so einfach. Und deswegen ist das dann gescheitert. Ich weiß gar nicht, wie der Fall jetzt weitergegangen ist, ob die da vor Gericht gezogen sind oder nicht.
Ob schließlich ein Kompromiss gefunden werden kann, hängt auch davon ab, wie sich der Schiedsmann verhält, sagt Alfred Pick.
Wann er Vorschläge macht, wann er eingreift, wie er die beiden Seiten auch nochmal zum Reden bringt. Ich glaube, das ist schon ganz entscheidend. Man sieht schon, wenn die so ankommen, und gucken schon mal, wer ist dann schon drin. Und vorteilhaft ist da in der Tat, und da mache ich jetzt im Vergleich vielleicht auch zu anderen Regionen ganz gute Erfahrungen, wenn Anwälte da sind, hier aus dem heimischen Einzugsbereich, dann entkrampft das schon mal, dann rede ich schon mal mit den Anwälten ein bisschen über belanglose Dinge und lass mal so ein bisschen Ruhe einkehren, das macht es dann ganz gut.
Und geht es da um das richtige Timing auch, wann man wie was sagt?
Ja, das fängt ja immer schon an, wer fängt an zu reden und dürfen die Leute dann ausreden und das ist schon ganz wichtig, ja.
Gibt es da eine feste Reihenfolge, wer zuerst redet oder teilen Sie demjenigen das Wort dann?
Ich warte ab, in der Regel starten ja nicht mit Reden, so ein bisschen unterschiedlich, wenn Anwälte dabei sind, sonst sitzen die oft erstmal da und warten ab. Und wenn dann keiner startet, dann fordere ich in der Regel den, der den Antrag gestellt hatte, auf und sage ihn einfach, erzählen, was ihn geärgert hat. Und dann gucke ich aber auch, dass der dann wirklich erzählen kann und fordere dann aber auch die gegnerische Partei auf und sagen, wir haben jetzt gehört, was ihnen vorgeworfen wird. Wie sehen Sie das? Wie schätzen Sie das ein?
Gut, wenn die Sache ganz klar ist, muss es ja nicht großartig wiederholen, denn dann kann ich vielleicht im Antrag Gegner direkt sagen, wie sind sie denn bereit, dem anderen entgegenzukommen, ne? Und wenn die Sache relativ unklar ist, dann sage ich halt eben der einen Partei vielleicht, ja, erklären Sie mal, was Sie so wollen, ne? Und da muss man gucken, wie es dann weitergeht. Wobei auch sehr, sehr schwierig ist, viele lassen einfach die anderen nicht ausreden, ne? Dann geht es direkt los. Nee, das stimmt ja überhaupt nicht, ne? Und habe ich nie gesagt und so weiter. Gut, dann muss man noch schon mal sagen, so bitte immer den anderen ausreden lassen. Jeder bekommt die Gelegenheit, seine Meinung zu sagen. Wir hatten einmal eine Schulung und da war dann noch dieses Thema, wie soll man diese Verhandlung durchführen? Und da hat derjenige gesagt, wenn Sie mit Ihrer eventuell ruhigen Art und Weise Erfolg haben, dann lassen Sie es dabei, ne? Und wenn andere einfach vielleicht mehr Burschikurs und mal auf den Tisch haut, wenn der damit Erfolg hat, dann soll er auch dabei bleiben. Also sich da irgendwo dann eine Verhaltensweise anzueignen, die nicht so einen passt, das ist vielleicht auch gar nicht so sinnvoll. Das Einzige zum Beispiel, was ich mal geändert habe, ist, früher hatte ich die Sitzordnung. Ich habe mich dann beim Tisch ans lange Ende gesetzt und habe dann die beiden Parteien rechts und links hingesetzt, weil irgendwie dachte ich, gut, das ist so die gute Art und Weise. Und dann hatten wir mal eine Weiterbildung. Und dann sagte der Dozent, da zwingen sie ja die beiden Parteien, die ja mehr oder weniger verfeindet sind, sich erstmal direkt anzugucken, obwohl die ja nur im Clinch liegen, ne? Und sie müssen immer wie beim Tennis hin und her gucken. Und das hat mich dann so überzeugt. Und deshalb setze ich jetzt die beiden Parteien nebeneinander und setze mich gegenüber. Dann habe ich beide gleichzeitig im Blick. Die können sich angucken, wenn sie wollen, sie müssen es aber nicht. Und wenn ich jetzt frage, eine Partei, ja, wären sie dann bereit, die Hecke zu kürzen? Und dann sehe ich, ohne den Blick von dem anderen zu wegnehmen, auch dessen Reaktion, ne? So ein Motto, ne, auf keinen Fall. Und der andere, je nachdem, was dann ist, naja gut, wenigstens gibt er ein bisschen nach, ne? Das ist die einzige Sache, die ich wirklich geändert habe.
Manche Antragsgegner halten sich auch für besonders clever und versuchen mit viel Kreativität, das Gesetz zu ihren Gunsten auszulegen, erzählt Lothar Schuhn.
Irgendwo habe ich mal gelesen, da hat einer an die Grundstücksgrenze Bambus gesetzt. Ne? Jo, Bambus, gut, wissen wir alle, der wächst unwahrscheinlich schnell, ist ja eigentlich mehr so ein Baum. Und dann kam auch der andere und sagt, ja hier, das ist ja viel zu nah und zu hoch. Ne? Und Nachbarrecht, und dann sagt der andere, ja, Nachbarrecht. Das gilt in Rheinland-Pfalz zum Beispiel für Bäume, Sträucher und Hecken. Und Bambus ist botanisch ein Gras, zählt botanisch zu Gräsern. Ne? Und kam dann auf die Idee, und deshalb zählt das Nachbarschaftsrecht dann nicht. Da hat er dann, soviel ich weiß, das Amtsgericht dann gesagt, mag zwar sein, dass es botanisch zu Gräsern gehört, aber von der Erscheinungsform her ist das aber ganz anders.
Ist ein Kompromiss dann doch gefunden, wartet danach unter Umständen noch eine ganze Menge Arbeit auf den Schiedsmann. Lothar Schuhn.
Also ich habe schon 2,5 Stunden da gesessen oder fast 3 Stunden, weil wenn es einen Vergleich gibt, muss ich den ja auch protokollieren. Ne? Den muss man da niederschreiben. Je nachdem, worum es geht, ist das schon relativ viel Arbeit. Ne? Alles, wenn zum Beispiel um irgendwelche Sachen geht, die aus einer Garage raus müssen, die muss man aufzählen. Vor allem so ein Vergleich, der muss auch sehr gut formuliert werden.
Präzise ist deswegen wichtig, das muss ja auch einklagbar sein für die Gegenseite. Wenn es um Heckenschneiden geht und da steht drin, die Hecke muss einmal im Jahr geschnitten werden, ja, da schneidet der vielleicht am 24. Dezember, ich habe den ganzen Sommer große Hecke. Das heißt immer genau, wer muss was, wann, wo, zu welchem Zeitpunkt machen. Das ist immer, daran scheitern auch manche Schiedsverfahren, die gut gemeint sind. Und wenn das Protokoll nicht stimmig ist, und dann nicht genau drin festgelegen, da kommt einer seiner Geschichte nicht nach. Und wenn er dann zu Gericht geht, die gucken immer erst, was steht denn da drin. Und wenn das nicht klar und sauber vereinbart ist, dann ist auch so ein bisschen die Kunst des Schiedsverfahrens, am Ende auch wirklich in dem Protokoll genau festzuhalten, wenn Geld überwiesen werden muss, bis zu welchem Tag, auf welches Konto, so Kleinigkeiten, da aufzupassen, dass da wirklich alles drin ist, was erledigt werden muss.
Ich hatte einmal eine Sache, dann haben wir gesagt, gut, die Hecke wird 2-mal im Jahr zurückgeschnitten. Wobei das für mich klar war, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst war. Ne? Ich hatte aber dann nicht genau gesagt, Frühjahr bis April oder so. Dann rief da dann der eine mich an, gut, wir haben jetzt Juli und hat für dieses Jahr noch nichts gemacht. Und dann hast du den anderen angerufen und der sagte dann, ja, zweimal im Jahr, einmal im Oktober und einmal im November. Ne? Verstöße aus meiner Sicht gegen Grundsatz und treuen Glauben, aber manche sind noch sehr einfallsreich, muss man sagen. Deshalb muss man da so schon Wert drauf legen, dass man den Vergleich so gut wie möglich sauber formuliert.
Es gibt aber auch Fälle, um die beneidet Alfred Pick seine Kollegen ganz und gar nicht.
Ich hatte jetzt einen, der hat erzählt, der hatte zum Beispiel einen Reichsbürger, das war ja gar nicht einfach, weil da ist es dann tatsächlich fast eskaliert oder war eine Frau im Rollstuhl, das ging dann auch total schief. Also klar, hat jeder schon mal so seine Erlebnisse, wo er sagt, mein lieber Mann. Und dadurch, weil es gibt diese Schiedsmännervereinigung, da trifft man sich einmal im Jahr auch zu einer Tagung, wo man so ein bisschen sich auch austauscht. Aber da gibt's, wie gesagt, mit dem Reichsbürger, das war schon ganz spannend. Da war ich dann froh, dass ich den Fall nicht hatte.
Auch wenn es manchmal schwierig ist. Ein guter Schiedsmann muss auf beide Parteien eingehen können und ihre Befindlichkeiten ernst nehmen.
Ich meine, Schieße fahren, das dauert dann auch schon mal ein bisschen länger. Da muss man wirklich auch die Geduld haben, dass die sich beide mal alles erzählen, um dann irgendwann mal zum Punkt zu kommen. So, weil manchmal so einfach mal Ärger ausgesprochen. Wir haben Leute sich geärgert. Dem muss man Platz lassen.
Also ein guter Schiedsmann, der sollte zuhören, sollte dann natürlich auch nicht parteiisch sein und eine gewisse Lebenserfahrung haben. Ich meine, da gibt es auch irgendwo ein Mindestalter. Und als die Verbandsgemeinde mich vorgeschlagen hat, gut, dann wird sie sich sicherlich gedacht haben, ich bin bekannt so als einer, der relativ ruhig agiert. Klappt auch nicht immer, ne? Und dann muss man halt eben versuchen, Verständnis für beide Seiten zu haben und dann halt eben die Verhandlung dahin zu leiten, dass also dann jeweils eine Partei oder beide Parteien dann noch zum Kompromiss bereit sind. Ne? Ich sage dann immer, das Leben ist einfach viel zu kurz. Ich darf es auch nicht kleinreden, ne? Weil für den Antragsteller ist es halt eben so wichtig, sonst würde er es ja nicht machen. Und wo andere Leute dann sagen, ja gut, mein Gott, die paar Zentimeter Hecken, ne, sollen mir egal sein, ist halt eben nicht jedem egal.
Und dann aber irgendwann muss man dann so die Kehrtwende kriegen, dass man sagt, so jetzt wissen beide Seiten nochmal, wo sie dran ist, was sie voneinander zu halten haben, aber wir sitzen hier, um zu gucken, wie können wir diesen Streit so lösen, dass beide Parteien zufrieden sind. Weil ich spreche ja kein Urteil. Der Schiedsmann ist nicht dafür da, für ein Urteil zu sprechen oder dafür zu sagen, so oder so wird das gemacht, sondern eigentlich beide Parteien zu motivieren, ihnen so ein bisschen zu helfen, dann zu einer Lösung zu kommen, die für beide Seiten stimmig ist. Ich meine, dass jeder dann auch schon mal einen Kompromiss eingeht, vielleicht nicht so ganz glücklich ist, ist Fakt, aber in der Regel sind das dann schon Sachen, wenn eine Lösung zustande kommt, wo beide Seiten sagen, damit kann ich dann auch leben.
Und gerade hier im Land ist es ja oft so, man kennt den einen oder anderen. Ne? Und dann gehe ich auf keinen Fall hin, wenn ich jetzt einen kenne und bin mit dem per Du, dass ich dann da auf ein künstliches Sie komme. Ne? Weil wenn der andere das rausbekommt, dann meint er, ja gut, der hat ja die Verhandlung so gesteuert, der kennt den. Ne? Ich sage dann, okay, Herr so und so, ich kenne den vom Schachclub her, oder ist ja vollkommen egal. Aber das hat mit meinem Amt nichts zu tun. Ich bin neutral und die Fälle, wo man wirklich befangen ist, die sind relativ selten. Klar, wenn es die eigene Familie betrifft, logisch. Ne? Oder wenn ich selber mal in einem Verfahren beteiligt war.
Und was kostet ein Schiedsverfahren? Alfred Pick.
Ja, das ist ein Schnäppchen. Ein Verfahren kostet, wenn es erfolgreich ist, 20 Euro. Und wenn es nicht erfolgreich ist, 10 Euro plus die Auslagen, die ich habe, das ist aber nicht viel. Das sind ein paar Kopien, das sind in der Regel schicke ich die Einladung mit Postzustellungsurkunde, ist dann nochmal für zwei Parteien so circa 8 Euro. Also in der Regel, wenn ich so gucke, was in letzter Zeit bei mir bezahlt ist, sind immer diese Grundgebühr 10 oder 20 Euro plus so 15, 16 Euro. Also im Vergleich dafür kommt ein Anwalt nicht raus. Von diesem Geld, dass ich kassiere die 10 oder die 20 Euro, kriegt dann die Verbandsgemeinde noch 40%. Ich kriege so eine kleine Aufwandsentschädigung, weil ich ja ein Arbeitszimmer haben muss. Dazu nur, ich glaube, 40 Euro. Ja, also man wird nicht reich drüber. Wobei, Ah gut, wir haben so viele Kollegen, die regen schon auch ein bisschen auf. Die sagen, im Vergleich zu Gerichten, was wir dem Gericht ja auch an Fällen wegholen, Kosten sparen, können sie ein bisschen mehr sein. Ich bin da immer ein bisschen zurückhaltend. Mit diesen gut bezahlten Ehrenämtern habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Wenn ich sehe, was andere Leute im Fußball, so Jugendtrainer, wie viele Stunden die unterwegs sind, die kriegen auch nicht das dicke Geld. Von daher kann ich damit leben.